Aktive Vertuschung. US-Gesundheitsbehörde veröffentlicht vollständig geschwärzte Studie zu Impfschäden. Fall Loretta, handelte Schuldirektor Zimmermann auf Anweisung der Landesregierung? Und Anwalt Rautnick zu Freispruch für Maskenatteste, Neuheit im europäischen Raum. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat eine Studie zu Herzmuskelentzündungen nach der Injektion eines mRNA-Impfstoffs veröffentlicht. Alle 148 Seiten sind vollständig geschwärzt bzw. leer. Das Dokument wurde als Antwort auf eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz veröffentlicht und löste scharfe Kritik von Medien, medizinischen Experten und Politikern wie etwa dem unabhängigen Präsidentschaftskandidaten Robert F. Kennedy Jr. aus. Auf der Nachrichtenplattform X, vormals Twitter, schrieb er: Das Ausmaß an Arroganz und Verachtung für die Öffentlichkeit bei der Freigabe eines zu 100% geschwärzten Dokuments sei erschütternd. Ohne Transparenz gäbe es keine Demokratie, so Kennedy. Der renommierte US-Kardiologe Peter McCullough sprach in einer Sitzung des Senats von Arizona, in der über das geschwärzte Dokument debattiert wurde, von einer aktiven Vertuschung. Die Gesundheitsbehörden in Australien, Großbritannien und der EU würden in gleicher Weise vorgehen, betonte der Kardiologe. Wie berichtet, enthielten auch die kürzlich freigeklagten Protokolle des Krisenstabs des Robert-Koch-Instituts über 1000 geschwärzte Passagen. Die Betreiber der Kneipe Bonaparte im nordrhein-westfälischen Nottuln sind schockiert. Am Mittwoch ließ die Gemeinde einen Bauzaun vor ihrem Lokal errichten und riss die Pflastersteine aus der Erde. Später zogen mehrere hundert aggressive Demonstranten vor das Gebäude. Anlass war ein ursprünglich dort geplanter Kreisparteitag der AfD. Doch was im Münsterland geschah, geht weit über die gewohnten Gegenproteste der linken Szene hinaus. Die Wirte erheben schwere Vorwürfe gegen Bürgermeister Dietmar Tönnes. Der Lokalpolitiker, so sagen sie, habe eine regelrechte Hetzkampagne entfacht.
Nur wenige Gäste sitzen im Schankraum des Bonaparte, denn der Weg ins Lokal ist heute nicht ungefährlich, sagen zwei, die dennoch hier sind.
Ich bin gekommen um die Ecke, an der Polizei vorbei, hier raufgelaufen, da haben sie mich angekrakeelt.
Ja, beängstigend, ne? Wo willst du denn da aufhören? Jetzt schreien sie noch rum, die fliegen die Pflastersteine hier rein. Von den Pöbeln ist man ja nicht mehr sicher.
Gemeint sind sie, linke Demonstranten, die im Ort niemand kennt. Auch nicht Wirtin Brigitte, die hier aufwuchs. Das Bonaparte betreibt die Erzieherin nebenberuflich, als Treffpunkt für den Ort. Doch nun ist alles anders.
Seitdem der Bürgermeister Dietmar Tönnies gegen uns aufgerufen hat und eine Demo auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht hat, die gegen uns ist. Seitdem habe ich anonyme Anrufe. Ich werde beschimpft. Es ist auch so bedroht von den Anrufen. Wenn ich jetzt hier als alteingesessene Ablösnerin unterwegs bin, im Netto reingehe, es wurde letztes Mal, wurde sagen, Nazis raus, verpiss dich hier.
Tatsächlich findet sich auf der Seite des Lokalpolitikers bis heute dieser Eintrag. Und dabei blieb es nicht. Am Mittwochmorgen sah Brigitte 6 Polizisten und 4 Mitarbeiter des Ordnungsamtes vor dem Lokal. Sie forderten,
sofort meine ganze Außengastronomie zu entfernen. Ansonsten wird die Gemeinde Nottuln das alles auf dem Bauhof kostenpflichtig unterbringen.
Kurz darauf stand ein Bauzaun unmittelbar vor dem Bonaparte. Aus Sicht der Wirte eine Schikane durch die Verwaltung. Klar scheint jedenfalls. Mit seinem Post bei Facebook stellte sich der Bürgermeister auf die Seite der Gegendemonstranten. Auf 1 bat Dietmar Tönnes um eine Stellungnahme. Eine Antwort erhielten wir nicht.
Die AfD musste ihren Kreisparteitag aufgrund der Bedrohungen absagen. Wir haben uns auch unter den Gegendemonstranten umgehört. Was diese zu sagen haben, erfahren Sie am Montag in den Nachrichten auf 1. Mit dem Fall der 16-jährigen Schülerin Loretta, die wegen eines Schlumpfvideos bei TikTok von der Polizei aus dem Unterricht geholt wurde und eine Art Gefährderansprache erhielt, beschäftigt sich nun auch der Landtag Mecklenburg-Vorpommern. Es geht um ein Rundschreiben der Landesregierung unter der Führung von Manuela Schwesig von der SPD. Das Schreiben soll Anweisungen an Direktoren enthalten, wie mit vermeintlichen Gefährdungsfällen umzugehen sei und ist im Februar an alle Schulen Mecklenburg-Vorpommerns versandt worden, auch an den Direktor des Gymnasiums in Ribnitz-Damgarten, Jan-Dirk Zimmermann. Die Landesregierung will das Dokument unter Verschluss halten. Union und AfD werfen Schwesig nun Vertuschung vor. Der AfD-Bildungssprecher Enrico Schult fürchtet, dass Staatsorgane politisch gegen Andersdenkende instrumentalisiert werden könnten. Dem AfD-Stadtverbandsmitglied Heiko Nüßner aus Lahr im Schwarzwald wurde von seinem Arzt mitgeteilt, er wolle ihn nicht mehr als Patienten. Als der auf den Rollstuhl angewiesene Mann ein Rezept bestellen wollte, teilte ihm der Mediziner die Kündigung des Behandlungsverhältnisses mit, wegen unterschiedlicher politischer Ansichten. Der Fall hatte deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. Mein Kollege Daniel Matisek hat mit Heiko Nüßner gesprochen.
Hätten Sie sich denn, Herr Nüßner, eine solche Form von Diskriminierung wegen jetzt persönlicher Ansichten oder politischer Ansichten auch durch einen Arzt in Deutschland überhaupt je vorstellen können, dass es jemals solche Verhältnisse wieder gibt?
Ja, im Grunde genommen erstmal nicht, nach dem, was die letzten Jahre sich immer mehr zuspitzt gesellschaftlich, rechnet man ja inzwischen schon mit allem, leider Gottes. Ich persönlich, man hört dies und jenes, könnte es für mich mir nicht vorstellen. Ja, überhaupt jede Art von Diskriminierung liegt mir fern.
Das ganze Interview mit Heiko Nüßner finden Sie auf www.auf1.tv. Die Messerattacken am Wiener Reumannplatz reißen nicht ab. Gestern wurde ein 32-jähriger Mann durch einen Stich in den Oberschenkel schwer verletzt. Der unbekannte Täter flüchtete. Zur selben Zeit kam es im Bereich der dortigen U-Bahn-Station zu einer Rauferei mit Messerbeteiligung. Am vergangenen Sonntag war am Reumannplatz mehrfach auf einen jungen Soldaten eingestochen worden. Er hatte mehrere Frauen vor sexuellen Übergriffen durch Migranten geschützt. Als am Montag ÖVP-Innenminister Karner den Tatort besuchte, kam es nur kurze Zeit später zur nächsten Messerattacke. Der Täter konnte gefasst werden, ein 18-jähriger Syrer. Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig schweigt weiter zu den Vorfällen. Mehrere Anfragen von Auf 1 blieben unbeantwortet. Das Opel-Werk in Wien-Aspern steht vor dem Aus. Schon im Juli dieses Jahres wird die Produktion beendet. Mehr als 220 Arbeitsplätze fallen damit weg. Bereits vor Weihnachten hatte der größte Motorradhersteller Europas, Pira Mobility, angekündigt, Teile der Produktion nach China und Indien zu verlagern. 300 Stellen des für die Marke KTM bekannten Konzerns sollten deshalb in Österreich gestrichen werden. Nun kündigt das Unternehmen an, auch im Forschungsbereich mehr als 120 Arbeitsplätze abzubauen. Das Management begründet die Entscheidung mit den, so wörtlich, nachteiligen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Europa. Am Freitag demonstrierten vor dem Brandenburger Tor in Berlin erneut Bauern, aber auch Spediteure und Handwerker. Anlass war die Sitzung des Bundesrates. Die Länderkammer entschied unter anderem über die Besteuerung für Agrardiesel. Der Protest in der deutschen Hauptstadt war jedoch deutlich kleiner als etwa im Januar. Martin Müller-Mertens ist mir jetzt aus Berlin zugeschaltet. Martin, wie enttäuscht sind die Teilnehmer?
Ja, Sabine, Enttäuschung ist wohl das zentrale Wort, was man hört hier auf der Straße des 17. Juni, wenn man mit den Demonstranten spricht. Rund 1000 Fahrzeuge waren ja erwartet worden und vielleicht 100 sind es. Aus Oranienburg, das liegt nördlich von Berlin, sollten sich 100 Fahrzeuge in einem Konvoi auf den Weg machen. Und am Ende, so sagte es mir eben eine Teilnehmerin, waren es 15. Woran liegt das? Zum einen sind sehr viele derer, die hier demonstrieren, und das sind eben nicht nur Bauern, sondern vor allem der Mittelstand, der hier heute zusammenkommen sollte, sehr desillusioniert über die Art und Weise, wie in den Mainstream-Medien über sie berichtet wurde. Viele sagten, wir sind ja von Anfang an als Nazis diffamiert, in die rechte Ecke gestellt worden, mit denen kann man nicht reden. Und das hat seinen Eindruck schon nicht verfehlt. Viele wollten sich dann eben nicht mehr aus der Deckung begeben, hatten auch Angst vor den Konsequenzen. Das Zweite ist das Gefühl, dass diese Demonstrationen am Ende doch nichts ausrichten. Gerade heute Morgen hat der Bundesrat die Einführung der Steuern für den Agrardiesel trotz aller Proteste beschlossen, wenn auch gestaffelt über 3 Jahre. Für die Bauern und auch für den Mittelstand, der hier demonstriert, ist das natürlich eine Enttäuschung. Und wie sie darauf reagieren, welche Forderungen sie haben, das konnte ich einen der Organisatoren der heutigen Veranstaltung fragen, nämlich Frank Grüneberg vom Bündnis Mittelstand steht zusammen, Sachsen-Südbrandenburg.
Wir haben unsere Forderungen aus den verschiedensten Bereichen der Speditionsbranche, von den Bauern, aus der Pflegebranche. Also es ist eine Vielzahl, das jetzt aufzuzählen, das wäre jetzt wirklich viel. Also ich möchte jetzt mal wirklich stellvertretend für die Pflege eine bessere ärztliche oder medizinische Versorgung im Krankenhausbereich und in der Pflege. Die Speditionsbranche, die strikte Kontrolle des Kabotagegesetzes. Also wir werden weiterkämpfen, für die Sache einstehen, weil es geht ja nicht nur allein um den Agrardiesel. Es geht um viele andere Missstände. Deswegen gibt es ja diesen Zusammenschluss, wo wir dann sagen, wir kämpfen weiter, damit man uns hört und mit uns ins Gespräch kommt. Wir wollen, dass die Politik mit uns ins Gespräch kommt.
Und wir kommen zum Meldungstelegramm.
Die Speicherung von Fingerabdrücken auf deutschen Personalausweisen ist nach Ansicht des Gerichtshofes der Europäischen Union rechtmäßig. Zwar handle es sich um einen Eingriff in das Recht auf Privatleben, der Nutzen fälschungssicherer Dokumente sei jedoch wichtiger, so der Richter. Kritiker bemängelten unter anderem, dass die Daten nach der Erfassung 90 Tage bei den Behörden gespeichert und damit für Hacker erreichbar sind. Die Behörden in Italien haben erneut ein NGO-Schiff festgesetzt. Die von der Organisation Ärzte ohne Grenzen betriebene GeoBarons darf den Hafen von Marina di Carrara für 20 Tage nicht verlassen. Die Besatzung hatte 249 Migranten nach Europa gebracht und dabei, nach Angaben der Behörden, Anweisungen der italienischen Küstenwache missachtet. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt wird im ersten Quartal dieses Jahres voraussichtlich leicht zurückgehen. Das geht aus einer Veröffentlichung der Bundesbank hervor. Grund sei, so wörtlich, die wirtschaftspolitische Unsicherheit, insbesondere über die zukünftige Ausrichtung der Transformations- und Klimapolitik. Bereits in den letzten 3 Monaten 2023 war die Ökonomie der Bundesrepublik geschrumpft. Die Einschränkungen für Dieselfahrzeuge in München müssen nach einem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs verschärft werden. Grund sei ein zu hoher Stickstoffdioxidwert an 2 Messstellen der Stadt im vergangenen Jahr. Geklagt hatten die Deutsche Umwelthilfe und der Verkehrsclub Deutschland. Der französische Generalstabschef Thierry Bocard hat sich indirekt für die Entsendung von Truppen in die Ukraine ausgesprochen. Bei einer Pressekonferenz in Paris sagte er, Putin habe geglaubt, dass der Westen niemals in die Ukraine gehen, sondern nur Waffen liefern wird. Man müsse dem russischen Präsidenten deutlich machen, dass er mit dieser Logik nicht zum Ziel kommen kann, so der General.
Am gestrigen Donnerstag gewann im Dresdner Stadtrat ein Antrag der AfD zum ersten Mal eine Mehrheit. Auch die Parteien CDU, FDP und Freie Wähler stimmten der Vorlage zu, statt Bargeldzahlungen eine Bezahlkarte für Asylbewerber einzuführen. Auch in der sächsischen Landeshauptstadt. Wenn auch mit dem knappen Stimmergebnis von 33 zu 32. Besonders überraschend, im Vorfeld hatten die zuständigen Ausschüsse, wie der für Wohnen und Soziales, bereits die Ablehnung des Antrags zur Bezahlkarte empfohlen. Die AfD-Stadträtin Dr. Silke Schöps hatte die Forderung damit begründet, Anreize für Sozialleistungssuchende aus dem Ausland abbauen und damit Remigration fördern zu wollen. Grüne, SPD, Linke und die Antifa-nahe Gruppierung Dissidenten stimmten dagegen. Schöps reagierte auf dem Nachrichtendienst X überrascht und stellte fest, die Brandmauer fällt krachend zusammen. Kritiker wie Ernst Wolf warnen davor, dass die Bezahlkarte als Hintertür für die Bargeldabschaffung genutzt werden könnte. Kürzlich wurde der steirische Arzt Dr. Franz Gradnick freigesprochen. Er hatte seinen Patienten Maskenatteste ausgestellt. Auf 1 hat seinen Anwalt Dr. Dieter Rautnick gefragt, was das Besondere an diesem Urteil ist.
Und so hat der Richter aus Objektivitätsgründen und auf meine Bitte auch hin keinen Gutachter hier aus Österreich genommen, der eventuell beeinflusst worden wäre von der einen oder anderen Seite. Weiß man ja nicht. Ja. Es wurden ja sehr viele Verfahren gegen Mediziner aufgeführt, also disziplinar, standesrechtliche Verfahren. Deswegen wollten wir überhaupt hier den Gutachter komplett druckfrei quasi stellen. Und deswegen wurde ein deutscher Sachverständiger, ein Experte auf dem Gebiet, vom Gericht beauftragt. Also nicht von mir als Strafverteidiger hier beantragt, sondern vom Gericht direkt beauftragt. Und der hat ein Gutachten erstattet, in dem er bestätigt hat, dass Dr. Gradnick eben genau dieser Meinung sein durfte. Und das ist die Neuheit im europäischen Raum, dass hier klargestellt wurde von einem Gutachter, dass ein Arzt, wenn er sich ausreichend mit der Materie befasst, recherchiert, ein eigenes Wissen anlegt, den Grundsatz primum non nocere, das heißt zuerst nicht schaden, ja, als Grundsatz, als Basisgrundsatz eines jeden ärztlichen Handelns hernimmt, dann durfte Dr. Gradnick seiner persönlichen Meinung sein, dass Masken nichts nutzen, aber dafür schaden.
Das ganze Interview mit Dieter Rautnick finden Sie auf www.auf1.tv. Der Deutsche Fußballbund beendet seine über 70 Jahre lange Zusammenarbeit mit Adidas. Ab 2027 werden alle DFB-Nationalteams vom US-Sportartikelhersteller Nike ausgerüstet. Wirtschaftsminister Robert Habeck kritisierte die Entscheidung und sagte, Adidas und Schwarz-Rot-Gold gehörten für mich immer zusammen. Ein Stück deutscher Identität. Ein Kommentar von Daniel Matisek.
Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Plötzlich entdeckt Robert Habeck den Patriotismus, genauer gesagt den Standortpatriotismus. Adidas und Schwarz-Rot-Gold gehören für mich immer zusammen, ein Stück deutscher Identität. Das sagt der Mann, der einst wörtlich erklärte, Volk sei ein Nazi-Begriff, und es gäbe kein Volk. Außerdem passt der Wechsel von Adidas zu Nike wie die Faust aufs Auge zum allgemeinen Ausverkauf Deutschlands. Und eben für diese linke Ideologie der Wokeness steht kaum ein Konzern so konsequent wie Nike. Von Transgender-Propaganda bis Black Lives Matters, Nike war stets ganz vorne mit dabei. Die rosaroten Herrenleibchen bei der kommenden EM, die noch von Adidas geliefert werden, bilden da die adäquate Überleitung zu einer genderfluiden, identitätslosen Zukunft mit Nike. Der DFB unter Neuendorf ist im Sinne Nancy Faesers ohnehin schon politisch gleichgeschaltet. Da stört es nicht weiter, wenn mit Adidas nun auch noch der letzte Rest Deutschland aus dem deutschen Fußball verschwindet.
Am 22. März vor 4 Jahren wurde in Deutschland der erste Corona-Lockdown ausgerufen. Noch 8 Tage zuvor hatte das Gesundheitsministerium verkündet, Achtung, Fake News, es wird behauptet, die Bundesregierung würde bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das stimmt nicht. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend und ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Hier bei uns, bei den Nachrichten auf 1.